Vater im Himmel, ich danke dir, dass deine Gnade unseren Blick gerichtet. Herr, was ein schönes Bild. Das, was du für uns getan hast, richtet uns aus auf dich. Dass wir dir begegnen dürfen, dass wir dich erkennen dürfen. Vater, ich bete darum, dass das jetzt passiert, dass du unsere Herzen auf dich ausrichtest, dass du unseren Blick auf dich ausrichtest, dass wir etwas von dir erkennen, von dir wahrnehmen und darin auch die Gnade entdecken, die von dir ausgeht. Amen. Ich möchte heute mit euch gerne ein bisschen über Lobpreis reden. Haben wir ja gerade gemacht, Lobpreis. Lobpreis. Spannende Wortkreation, oder? Wir hatten hier letzte Woche Treffen mit den Moderatorinnen und Moderatoren, die hier so machen. Wir haben uns über so manche Begriffe unterhalten. Und das gibt es so, Begriffe, die gibt es nur so im christlichen Kontext. Lobpreis, Fürbitte, Kollekte. Und wahrscheinlich die allermeisten wissen, was damit gemeint ist oder was man dann macht, wenn dieses Schlagwort fällt. Und das ist so ein stehender Begriff. Er hat auch seine Berechtigung, irgendwie auch gut. Ne? Also Paulus hat damit schon angefangen damals, neue Begriffe zu etablieren in dem Sprachgebrauch, damit man eben nicht nur Begriffe verwendet, die es irgendwie schon gibt und die mit anderen Inhalten gefüllt sind, sondern zu sagen, ja, das ist was speziell Christliches. Und ich habe festgestellt, das Problem bei diesen Begriffen ist eigentlich gar nicht nur, dass es also der Begriff so eine spannende Kreation ist, sondern dass das Verb, was da dran hängt, oft irgendwie schwierig ist. Bei Kollekte geht es noch. Kollekte sammeln. Ja klar, das ist das, was wir irgendwie machen. Wir sammeln. Und trotzdem ist Kollekte viel mehr als nur eine Sammlung von Geld. Hat was mit meiner Haltung zu tun. Geht eigentlich darum, den Zehnten, also das Erste, was ich, wenn ich was von Gott bekommen habe oder allgemein was verdiene, das Erste zu nehmen und es Gott anzuvertrauen. Nicht nur im Gottesdienst. Das ist was ganz Persönliches, was man auch tut. Fürbitte. Wir halten Fürbitte. Wie halten wir die denn? Ja. Und ich verstehe, was dahinter steckt auch irgendwie. Wir beten für andere und dann habe ich dieses Bild, wie Mose auf dem Berg steht und die Hände ausstreckt und immer so lang er, wie er betet und die Hände hochhält, so lang siegt das Volk Israel im Kampf. Und das ist Fürbitte halten. Also da verstehe ich das Halten dann wieder. Ne? Wenn ich halte aus, ich stelle mich hinein mit in und stelle mich für andere vor Gott, um das zu halten. Lobpreis. Machen. Lobpreis machen. Boah, ist mir irgendwie zu platt, oder? Und ich dachte, deswegen ist es gut, wir reden heute mal ein bisschen über Lobpreis, damit wir nicht nur irgendwas machen, was man halt so macht, wenn man in den Gottesdienst geht oder wenn man irgendwie Christ ist, sondern ein bisschen was dem nachzuspüren, was dahinter steht. Von dem her passt es ja ganz gut, dass wir mit David jemanden haben, der ein echter Experte in diesem Gebiet war. Schon in jungen Jahren jemand war, der dieses Thema Lobpreis und Anbetung Gottes irgendwie verinnerlicht hatte. Das war lebendig bei ihm. Lobpreis beinhaltet immer die Größe Gottes bekennen. Danken für das, was er getan hat. Sie ist Antwort auf seine Liebe und seine Heiligkeit. Wird in der Bibel auch als Waffe für den geistlichen Kampf bezeichnet. Und Lobpreis ist natürlich eine Herzenshaltung. Der Begriff Lobpreis meint im biblisch-christlichen Sinne das ehrenvolle Aussprechen und Singen der Größe, Güte und Taten Gottes. Es ist mehr als ein Lied, es ist eine Herzenshaltung. Geistliche Ausrichtung, Dank, Bekenntnis und Antwort auf Gottes Wesen. Herzenshaltung. Lobpreis, eine Herzenshaltung. Jetzt sind wir wieder bei David. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da wart, an die Predigt von letzter Woche. Da ging es um seine Salbung und warum Gott diesen jungen Mann wählt als denjenigen, den er zum König salben möchte. Warum tut er das? Weil er sein Herz sieht. Oder er feststellt, bei David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das war in jungen Jahren schon so. Und so könnte man auch sagen, ist die Passage, die sich gleich an diese Salbung anschließt, hat auch etwas mit dem Herz zu tun. Und da geht es ganz stark um Lobpreis. Ich habe euch das mal mitgebracht. Es steht in 1. Samuel 16, die Verse 14 bis 23. Und wir lesen die mal gemeinsam. Ihr dürft gerne hier vorne mitlesen. Der Geist des Herrn hatte Saul war der König von Israel, verlassen. Immer wieder quälte ihn ein böser Geist, den der Herr ihm schickte. Die Leute an Sauls Hof sagten zu ihm, du weißt selbst, dass ein böser Geist, den Gott geschickt hat, dir Angst macht. Gib uns nur einen Befehl, dann suchen wir einen Mann, der gut Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist dich quält, spielt dir der Mann auf seiner Harfe etwas vor und gleich wird es dir besser gehen. Ja, antwortete Saul, sucht mir einen guten Harfespieler und bringt ihn her. Da sagte einer der jungen Männer, ich kenne jemanden. Ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist mutig und ein tapferer Kämpfer. In jeder Lage findet er das richtige Wort und er sieht auch gut aus. Der Herr steht ihm bei. Also ich glaube, das Aussehen ist keine Qualifikation für den Lobpreis, aber... Saul sandte Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir. Daraufhin belud Isai einen Esel mit Broten und einem Schlauch Wein. Dazu holte er einen jungen Ziegenbock und schickte alles mit seinem Sohn David zu Saul. So kam David an Sauls Hof und trat in seinen Dienst. Saul gewann David sehr lieb und machte ihn zu seinem Waffenträger. Er schickte Boten zu Isai und ließ ihm sagen, lass David weiter in meinem Dienst bleiben, denn ich schätze ihn sehr. Immer wenn der böse Geist, den Gott geschickt hatte, von Saul Besitz ergriff, nahm David die Harfe und spielte. Das verschaffte Saul Erleichterung. Es ging ihm dann besser und der böse Geist verließ ihn. Ein paar kurze Anmerkungen zu diesem Abschnitt, den wir gerade irgendwie gelesen haben. Die erste Anmerkung, was ist denn Sauls Krankheit eigentlich? Kann für Verwirrung sorgen. Der böse Geist oder der Geist Gottes verließ ihn und ein böser Geist, den Gott geschickt hatte, kam zu Saul. Also erstens mal, kann der Geist Gottes mich verlassen? Das ist ja eine Frage, die dann ganz schnell aufkommt. Naja, im Alten Testament war es so, dass eigentlich bis auf David und Johannes der Täufer es keine Person beschrieben wird, die dauerhaft den Geist Gottes hatte. Sondern Gott kam und gab seinen Geist immer wieder einzelnen Personen für eine gewisse Zeit. Und dann ging dieser Geist auch wieder weg, weil der Heilige Geist noch nicht auf Menschen oder in Menschen so wohnen konnte, wie das bei uns heute ist, weil Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war, um diese Trennung aufzuheben. Und trotzdem ist es ja spannend, ne? Hier steht jetzt wirklich so wortwörtlich, Gott schickte diesen bösen Geist. War es wirklich ein aktives Schicken? Ist es ein Zulassen? Wir wissen es nicht. Fakt ist, dass dieser Geist irgendwie Gott diesem Geist erlaubte, dem Saul Angst und Schrecken zuzufügen. Angst und Schrecken, das ist das, was ihn gefangen hält. Das ist das, was ihn irgendwie bitter macht. Das ist die Krankheit, die dahinter steht. So, und jetzt kommt dieser Harfespieler. Wie kamen die auf die Idee, einen Harfespieler zu holen? Also, wenn ich mir unser medizinisches Programm heutzutage angucke, was so angeboten wird in den Kliniken, da finde ich selten Harfespieler. Also, keine Ahnung, warum das so ist. Es gab im Altertum tatsächlich den Gedanken, den Glauben, vielleicht auch die Erfahrung, wahrscheinlich ziemlich sicher auch die Erfahrung, dass Musik Leidenschaften beruhigt. Dass Musik geistige Krankheiten heilen könne. Und sogar Aufruhr und Tumult im Schach halten kann. Also das war in der Zeit, in der David lebte, wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich, dass wenn man merkt, da ist jemand aufgewühlt, da hat jemand seelische Schwierigkeiten, wie auch immer, dass man Musik spielte, weil man merkte, da gibt es eine Wirkung, da passiert was. Musik hat da irgendeine Auswirkung drauf. Jetzt ist es auch noch David. Jetzt ist es David, der feine, gut aussehende junge Mann mit einer Gabe. Mit einer Gabe, diese Harfe in einer besonderen Art und Weise zu spielen. Wahrscheinlich hat er nicht nur Harfe gespielt, wahrscheinlich hat er auch gesungen dazu. Und man hat festgestellt, Mensch, da schwingt was, da passiert was. Wenn dieser junge Mann sich einlässt auf die Musik, dann kommt was in Bewegung. Und wahrscheinlich hat David viel geübt. Er war ja die meiste Zeit mit den Schafen irgendwo in den Hügeln von Bethlehem unterwegs, alleine, passte auf sie auf. In der Nacht war es vielleicht eher kritischer, aber tagsüber hatte er viel Zeit zu singen, zu spielen und vor allen Dingen sein Gott, sein Herz Gott hinzuhalten. Das hat er ja gemacht. Und da schwang wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als nur die Musik. Es war Lobpreis, was David dort übte, was er trainierte. Und ich bin mir ziemlich sicher, seit seiner Salbung, die war ja vorher, als der Heilige Geist wirklich auf ihn kommt, hat dieser Lobpreis nochmal eine andere Tiefe gewonnen. Und so kommt es dann, dass auch eine Wirkung entsteht, wie wir es gerade im Text gelesen haben. Wenn David spielt, wenn David singt, Dann verließ der böse Geist Saul und er konnte aufatmen. Er war erleichtert. Gott schaffte seiner Seele Raum. So könnte man diesen Abschnitt auch übersetzen, was da über Saul steht. Ja, Musik ist etwas Besonderes. Und ich glaube, Gott hat sie deshalb auch geschaffen, weil Musik die Fähigkeit hat, uns nochmal ganz anders anzusprechen als reine Worte. Also ich könnte jetzt versuchen, meine Predigt zu singen. Weiß nicht, ob das den Effekt hätte. Insofern sind Worte gut, aber es ist eben gut, dass wir nicht nur Worte hören, sondern dass im Gottesdienst auch noch mehr passiert, dass Musik mit dabei ist. Warum? Weil Musik direkt Emotionen anspricht. Ja, Sprache, das geht über den Verstand und die Musik, die dringt ins limbische System sofort vor. Da passiert was. Die dockt an anderen Stellen in unserem Körper, in unserer Wahrnehmung an. Musik hat die Fähigkeit, Sprachgrenzen zu überwinden, etwas zum Ausdruck zu bringen, was wir mit Worten überhaupt nicht aussprechen können oder in Worte fassen können. Musik schafft Verbindung. Ja, Musik, da geht es ja Töne, es ist Wellen, da schwingt etwas und man fängt an, miteinander zu schwingen. Da kommt was in eine Dynamik hinein. Und Musik aktiviert Erinnerung und Identität. Wir kennen das ja alle. Man hat ja, vielleicht seid ihr schon lange mit Lobpreis unterwegs und ihr habt so aus der Vergangenheit so manche Lieder. Und wenn ihr die hört, da fängt was an, das macht was mit euch, weil ihr Erinnerungen habt, weil auf einmal da Gedanken hochkommen, Erfahrungen, Erlebnisse, die verknüpft sind mit dieser Musik. Und auf einmal wird es euch ganz warm ums Herz. Und ihr versteht überhaupt nicht, warum die anderen dieses Lied überhaupt nicht mögen, weil es euch so viel bedeutet. Unten steht eine Kiste, kleiner Hinweis. Unten im Foyer steht eine Kiste. Die Eva, Bereichsleitung Musik, hat darum gebeten, dass man da Liedwünsche in diese Kiste auf den Zettel schreiben kann. Und gerne dazu schreiben, warum ein dieses Lied wichtig ist. Also es gibt Millionen Lieder, die man singen könnte. Wir können nicht alle singen. Aber wenn es Lieder sind, wo wir merken, da ist hier jemand, der hat eine Geschichte mit dieser Musik und wir hören diese Geschichte vielleicht sogar mal, dann kriegt dieses Lied eine andere Dimension. Dann kriegt dieses Lied eine andere Weite, auch für uns, wenn wir es miteinander singen. Identität, Erinnerungen, all das schafft Musik in uns anzusprechen und uns abzuholen. Vielleicht war es bei Saul auch so. Vielleicht war die Musik, die David spielte, etwas, was ihn erinnerte an die großen Schlachten, an die Nähe, die er zu Gott hatte, an die Zeit, als der Geist Gottes noch in ihm lebte. Und besänftigte ihn. Bei David war es bestimmt so. David sang alleine bei den Schafen, weil da kein anderer war, der ihm sagte, wer er ist. Weil er nicht bei ihm war, um ihm zu sagen, du bist mein geliebtes Kind. Aber in diesem Singen zu Gott hin, in diesem Ausrichten auf Gott hin, hat er etwas empfangen. Und es stärkt ihn. Es stärkt ihn, seine Schafe zu verteidigen gegen Löwen und Bären. Und es stärkt ihn auch, das anzunehmen, was Gott auf dem weiteren Weg mit ihm vorhat. Und so glaube ich, ist es schon auch irgendwie besonders. Gott sucht diesen jungen Mann aus, er salbt ihn zum König und dann geht dieser David, macht das Gleiche wie vorher auch. Er geht wieder zurück zu den Schafen. Es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie die große Menge kommt und das weiße Pferd und er reitet in die Stadt ein, sondern er geht einfach wieder genau der gleichen Tätigkeit nach wie vorher auch. Er geht wieder zu den Schafen. Bis Gott an Sauls Hof den noch König dazu bringt, auf die Suche nach einem zu gehen, der die Fähigkeit hat, Gott zu loben in einer besonderen Art und Weise. Und das Erste, was dieser neu gesalbte König zu tun hat, ist Lobpreis, ist Anbetung, ist Gott die Ehre geben mit seinen Liedern, in seinen Psalmen, mit seinem Harfenspiel. Und so startet er. So beginnt Davids Karriere am Königshof. Die Frage, die mich beschäftigt und mit denen ich euch gerne in drei Punkten gerne noch angucken würde, ist, wie kann ich Gott so anbeten, wie David es tat? Ich glaube, wir haben eine Sehnsucht danach. Wir sind dafür gemacht, Gott anzubeten. So steht es in der Bibel. Boah, ich weiß, den einen oder anderen schockiert das echt. Diese Vorstellung, mein Auftrag ist es, Gott in Musik anzubeten. Und dann diese Vorstellung, wenn wir irgendwann im Himmel sind, in der Ewigkeit, und dann sitzen wir alle auf der Wolke und singen Lieder mit der Harfe. Ich glaube, so wird es nicht sein. Aber ich spüre etwas heraus aus dem, was die Bibel beschreibt, dass dieser Lobpreis irgendwie da ist und eine Rolle spielt. Und auch wenn du heute mit Lobpreis nichts anfangen kannst, auch wenn Musik überhaupt nicht dein Thema ist, glaube ich, dass du dafür berufen bist, Gott anzubeten. Vielleicht ist es eine Art von Lobpreis, eine Art von Musik, die du noch gar nicht kennst, die dann irgendwie kommt, die aus dir herauskommt, wo du dich total safe, total wohlfühlst. Das mag sein. Aber ich glaube, wir sind dazu berufen, wir sind dazu bestimmt als Menschen, Gott anzubeten. Also wie kann es gelingen? Wie kann es gelingen, so wie David es tat? Das Erste, was ich euch mitgebracht habe, heißt Sehen. Sehen. Epheser 1, Vers 18. Er, Gott, beziehungsweise da geht es um den Heiligen Geist in dem Abschnitt, er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Die erste Voraussetzung ist Sehen. Aber eben nicht sehen mit unseren menschlichen Augen, mit unseren natürlichen Augen, sondern sehen mit unserem Herzen. Ich glaube, das ist das, was David unheimlich ausmachte. Er schaffte es, das, was Paulus hier erbittet, dass die Augen des Herzens da sind. Warte mal zurück, bitte, ganz kurz. Mit den Augen des Herzens sehen zu können. Was ist das jetzt? Augen des Herzens, wo sind die? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, was wir vorhin auch gesungen haben, was wir schon gehört haben. Richte meinen Blick auf Gott, den Retter. Ja, wo soll ich denn hingucken? Wo ist er denn? Er ist doch überall. Richte meinen Blick auf das Unsichtbare, auf das, was nicht materiell, was plastisch vor mir ist. Das ist eine Herausforderung. Aber Gott mutet uns das zu. Und er sagt, glaube ich, sogar, da gibt es viel zu entdecken. Da gibt es viel zu entdecken, was wir manchmal nicht wahrnehmen, wenn wir die ganze Zeit mit diesen geöffneten Augen rumlaufen und alles mit unseren natürlichen Augen aufsaugen. Kann es sein, dass unser Herz, die Augen unseres Herzens nicht entwickelt sind? Vielleicht ist es deshalb so Tradition geworden, beim Gebet die Augen zu schließen, um mit dem Herzen sehen zu können. Manchmal spielen uns die natürlichen Augen nämlich irgendwie auch so einen Streich. Sie verleiten uns. Ja, heißt ja auch so schön, wenn man isst, irgendwie so, da waren die Augen größer als der Magen oder sowas. Ne? Also manchmal sind die Dinge nicht real, wenn wir sie mit unseren eigenen Augen sehen, sondern wir müssen mit dem Herzen sehen. Der kleine Prinz, ne? Kennt ihr alle. Ja. Der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Jetzt habe ich euch diesen Satz noch mitgebracht, das können wir dann mal gucken. Mit den natürlichen Augen können wir nicht erkennen, was Gott uns schenkt. Harte Aussage, oder? Ich bin aber mittlerweile echt fest davon überzeugt. Wir gucken immer so auf diese irdischen Segnungen oder was Gott uns da schenkt und wir berichten davon. Aber ich glaube, das Eigentliche, was Gott uns schenkt, ist nicht das Plastische, ist nicht das Irdische. Es ist etwas viel Größeres, was nicht fassbar ist, was wir nur mit dem Herzen sehen können. Sehen. Wir bleiben einfach mal da stehen, beziehungsweise, wir gehen nochmal, wie kann ich das denn trainieren, dieses Sehen? Das ist für mich die große Frage. Wie kann ich denn da hinkommen, mit den Augen des Herzens zu sehen? Ich glaube, es ist wichtig, worauf wir unser Herz richten, was wir uns vor Augen führen. Die Psalmen laden uns ein, unsere Augen auf die Größe Gottes zu richten, nicht auf die Größe unserer Probleme. Weil das passiert ganz schnell. Wir sehen das, was uns vor Augen ist und kriegen Panik und sehen nicht, dass Gott eigentlich viel größer ist. Ich lese euch noch mal ganz kurz, wir haben es schon gesungen, ein paar Abschnitte aus dem Psalm vor, die David schreibt, wie er seinen Blick auf Gott richtet. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg und mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Die Erde ist des Herrn und was drin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft.
Vor wem sollte mir grauen? Psalmen lesen, Bibel lesen, sich mit Gott beschäftigen, bedeutet Gott zu sehen, bedeutet mit dem Herzen auch irgendwie zu trainieren, mit dem Herzen zu sehen und ihn fassen zu lernen, auch wenn Gott unfassbar ist. Das Unsichtbare. Im Hebräerbrief lesen wir das, was Glauben bedeutet. Ein Vertrauen darauf, dass es da etwas gibt, was wir nicht sehen können. Ein Hoffen, dass es da etwas ist oder beziehungsweise mehr eine Gewissheit, dass es mehr gibt als das, was ich sehen und fassen kann. Und das nicht so im Groben zu lassen, nicht nur irgendwie wabern zu lassen, sondern dem Gestalt zu geben in meinem Innern. Sehen. Der zweite Punkt heißt hören. Wer hätte das gedacht? Hören. Markus 4, Vers 9. Da sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hören ist eine ganz wichtige Disziplin, wenn wir die Bibel lesen. Und da habe ich irgendwie schlechte Karten mit meiner Schwerhörigkeit, sollte man meinen. Aber auch beim Hören geht es natürlich nicht nur um die Ohren. Musik ohne zu hören, kann man sich das vorstellen? Beethoven konnte es. Ja, Beethoven wurde irgendwann taub und er hat trotzdem noch Musik gespielt und Musik geschrieben, obwohl er nichts mehr gehört hat. Warum? Weil diese Musik in seinem Innern klang, weil er so viel trainiert hatte, weil er so viel sich mit dieser Musik beschäftigt hatte, dass er eine solche Vorstellungskraft von dieser Musik hatte, dass er sie gehört hat, obwohl er eigentlich nichts mehr gehört hat. Krass, oder? Der heilige Benedikt, der Begründer des Benediktinerordens, er hat eine Klosterregel und die aufgeschrieben und die beginnt mit: Neige das Ohr deines Herzens. Neige das Ohr deines Herzens. Also unser Herz hat nicht nur Augen, sondern unser Herz hat auch Ohren. Und wir sollen das Ohr unseres Herzens neigen, um zuzuhören, um aufnahmefähig zu sein, um Dinge zu hören, die so ganz schnell im Lärm unserer Zeit, in unserer Beschäftigtsein, in unserer Seele untergehen. Wenn Lobpreis Antwort ist auf das Wesen Gottes, auf das, was er tut, auf das, wie er ist, dann muss ich vorher eine Erfahrung machen. Dann muss ich vorher etwas sehen. Dann muss ich vorher etwas hören. Und genau darum geht's. Ich kann keinen Lobpreis machen, wenn ich nicht in der Lage bin, mit dem Herzen zu sehen und mit dem Herzen zu hören. Wenn ich nicht erkenne, was Gott für mich tut und wie groß Gott eigentlich ist. Wenn ich seine Stimme nicht höre. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn ich das nicht kann, dann ist es total schwer, Lobpreis zu machen. Dann ist es Lieder singen. Aber es fehlt eine ganz entscheidende Komponente. Und ich sage das jetzt nicht, um all denen ein schlechtes Gewissen zu machen, die das Gefühl haben, oh, ich weiß gar nicht, ich sehe gar nichts, ich höre gar nichts mit dem Herzen. Das ist doch schwierig. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt da auch keinen Maßstab. Ich fände es eher schwierig, wenn sich hier vorne jemand hinstellen würde, der sagen würde, so sieht Hören mit dem Herzen aus und nur so und das ist der einzige Weg und wenn du es nicht hast, bist du falsch. Da würde ich sagen, ey, wenn du das sagst, dann hast du auch irgendwas nicht so richtig gehört, weil das ist nicht der Gott, den ich erkenne in der Bibel. Und trotzdem glaube ich, es lohnt sich. Ich glaube, wir sind dazu gerufen, unser Herz aufzumachen und danach zu fragen und Gott zu bitten, dass wir etwas hören, dass wir von ihm etwas wahrnehmen. Ich lese euch mal einen kurzen Abschnitt vor aus diesem Buch, was ich sehr schätze, von Martin Schleske, Geigenbauer. Herztöne, lauschen auf den Klang des Lebens. Und relativ am Anfang schreibt er etwas darüber, wie er das Hören mit dem Herzen, das Hören auf Gott versteht. Wenn ich sage, dass Gott in jenem Augenblick zu mir gesprochen habe, möchte ich einem möglichen Missverständnis entgegenwirken. Dass es uns möglich ist, die Stimme Gottes zu hören, ist kein exklusives Recht einzelner Menschen, sondern es ist eine jedem Menschen innewohnende Fähigkeit des Herzens, die wir entdecken und zulassen können und die durch Übung und Liebe in uns reifen kann. Was Gott sagt, entspricht der Liebe. Deshalb wird nur das liebende Herz die Wahrhaftigkeit haben, etwas von der Wahrheit Gottes zu vernehmen. Darum wäre es gewiss sinnvoll, nicht nur vom Priestertum aller Getauften, sondern ebenso vom Priestertum aller Liebenden zu sprechen. Es ist, wie eine mütterliche Freundin mir einmal sagte, wenn du in der Liebe bist, wird alles zu dir sprechen. Mit dem Herzen hören hat was mit unserer Haltung zu tun. Das ist nicht eine Fähigkeit. Es ist nicht einfach nur eine Gabe, die Gott mir dann zuteilt und dann kann ich hören, sondern es hat was damit zu tun, inwieweit ich mein Herz aufmache für die Liebe Gottes und mich von ihr leiten und bestimmen lasse. Und wenn ich das hinkriege, dann wird Gott reden und dann werde ich sein Reden wahrnehmen. Hören spielt in der Geschichte Israels eine große Rolle. Das sogenannte Schema Israel, höre Israel, die Ankündigung Gottes. Deuteronomium, also 5. Mose 6, Vers 4 bis 5, habe ich euch auch noch mitgebracht. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Dieses Höre Israel wird in Israel ganz viel gesprochen. Das ist das, was Gott sozusagen dem Volk Israel mitgegeben hat für den Auszug aus Ägypten, aber dann vor allen Dingen für das Einnehmen des neuen Landes. Sagen, das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage dafür, dass ihr Segen empfangt, dass ich mit euch bin. Höre. Aus dem Hören heraus kommt die Liebe mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller Kraft. Und so komme ich zum dritten Punkt. Singen. Tatsächlich sehen, hören und singen. Wer hätte das gedacht? Oh ja, das können wir auch noch lesen. Hören im Alten Testament bedeutet dem Sprechenden gegenüber Respekt bezeugen. Das könnten wir uns auch mal vornehmen, oder? Wenn Zuhören meint, ich bezeuge dem Sprechenden gegenüber Respekt, werden wir ganz anders zuhören, als wir es vielleicht manchmal tun. Wir gehen weiter zum dritten Punkt. Kolosser 3, Vers 16. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Ein Auftrag, den Paulus an die Gemeinden schickt. Macht das, singt das. Luther war davon überzeugt, dass die Reformation nicht vollendet ist, bis die Heiligen, also die Gläubigen, die Nachfolger, nicht zwei Dinge hätten. Erstens die Bibel in ihrer Muttersprache und zweitens ein Gesangbuch, ein Psalter, wie er sagte. Ein Gesangbuch, wo die Lieder drin sind, weil er davon überzeugt war, wir brauchen ein tieferes Verständnis des Wortes Gottes, was in unsere Seele hineinkommt, was aus der Seele herauskommt, was uns die Fähigkeit gibt, einen Ausdruck zu geben auf das, was wir in dem Wort Gottes lesen. Gott selbst singt. Wusstet ihr das? Zephania 3, Vers 14. Er, Gott, freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchzt über dich mit Jubelgesang. Gott singt. Er jauchzt mit Jubelgesang. Und Gott ordnet auch das Singen an. Später in Davids Leben wird er, als der Tempel dann steht, errichtet ist, also mehr oder weniger, richtet er das ein, dass es sozusagen dort Lobpreis gibt im Tempel. 4000 Musikerinnen und Musiker, Musiker wahrscheinlich damals, weniger die Musikerinnen, war eher die Männer, werden da hinzugefügt, die singen und spielen mit allerlei Instrumenten. 4000. Und danach sagt David, 1. Chronik 28 nachzulesen, das alles ist mir durch die Hand des Herrn kundgetan. Das hat Gott beauftragt, dass es so sein soll, dass in seinem Haus dieser Lobgesang erklingen soll. Gesang gab es schon immer. Hiob sagt, die Morgensterne sangen gemeinsam, als die Erde gegründet wurde. Jetzt könnte man sagen, waren das jetzt wirklich die Gestirne, die da angefangen haben zu singen, oder war das eher die Schar Engel, die drumherum war, die Gott gelobt hat? Der Anfang unserer Existenz geschieht mit Gesang und das Ende auch, das habe ich vorhin schon erwähnt, wenn wir vor den Thron Gottes kommen werden, so steht es in der Offenbarung, scheint der ehrwürdigste Ausdruck, den wir haben, Gott mit Liedern zu besingen. Gesang spielt eine Rolle. Singen verbindet Herz und Verstand. Habe ich nochmal so einen Schlagsatz mitgebracht zum Singen? Gesang öffnet das Herz für Gottes Gegenwart. Ich glaube, deswegen sind wir gerufen zu singen. Deswegen ist das nicht nur etwas, was wir ab und zu mal machen, weil es irgendwie schön ist und weil man, naja, so, die Band spielt schön hier vorne. Ob ich da jetzt mitsinge oder nicht, doch erstmal egal. Vielleicht ist es besser, ich höre einfach nur zu. Dann haben wir ein schönes Konzert und dann ist doch auch gut. Ist Gott doch genug gelobt. Ich glaube nicht. Der Lobpreis, den Gott haben möchte, ist der, nicht der in deinem Kehlkopf entsteht, sondern es ist der, der in deinem Herz ist. Der Lobpreis, der Gott Ehre gibt, der ihn anbetet, ist der, der ganz tief aus deinem Herzen kommt. So wie bei David. Und dann wird es spannend, wenn der von da kommt, dann wird es spannend, was da passieren kann. Was du wahrnehmen kannst in diesem Augenblick, was du sehen und hören kannst, was für eine Wirkung entsteht. Die zu planen, steht uns nicht zu. Das können wir auch nicht. Aber da gibt es ganz viel zu entdecken. Ein Psalm Davids, Psalm 22, Vers 4, dort heißt es, du bist doch heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Gott wohnt dort, wo sein Volk ihm Loblieder singt. Das wird dich spannend. Lobpreis öffnet, Singen öffnet unser Herz für die Gegenwart Gottes. Deswegen wollen wir das jetzt auch gleich machen. Ich nenne euch nochmal die drei Gedanken, die ich euch gerne mitgeben möchte. Der erste ist, richte deinen Blick auf Gott. Ja, die Nachrichten sind voll von allen Dingen. Ich will auch gar nicht auf den Nachrichten rumhacken, das machen andere. Das brauche ich nicht. Ich will dich einladen, auf was anderes zu gucken. Beschwer dich nicht über die Nachrichten, sondern lese einfach mehr Bibel, als dass du Nachrichten guckst. Dann ist alles gut. Richte deinen Blick auf Gott. Halt ihm dein Herz hin. Sprich dir zu, wie groß er ist. Und dann höre mit einem liebenden Herzen. Fang an zu lieben. Wer liebt, hört zu. So ist es einfach. Fang an zu lieben. Fang an Gott zu lieben. Fang an diese Welt zu lieben. Fang an die Menschen zu lieben. Fang an dich zu lieben. Das ist vielleicht die größte Herausforderung. Und du wirst merken, wenn du das möchtest, wenn du dann auch mal stille bist und einfach das Ohr deines Herzens Gott zuneigst, dass du was empfangen wirst. Und das dritte, singe. Singe und eröffne diesen Raum für das Miteinander zwischen dir und Gott. Das wollen wir jetzt machen. Ihr dürft gern schon nach oben kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Musik erschaffen hast als etwas, was uns die Fähigkeit gibt, nochmal mit anderen Sinnen, mit einer ganz anderen Dimension etwas wahrzunehmen, was auch von dir kommt und etwas zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen singen wir miteinander, weil wir nicht nur irgendwie so eine vage Ahnung haben, dass du irgendwo vielleicht sein könntest, sondern weil wir glauben und tief im Herzen spüren können, dass du da bist, dass du uns begegnest, dass du sprichst, dass du diese Welt in deinen Händen hältst, genauso wie unser Leben. Und so wollen wir dir begegnen und diesen Raum für das Miteinander aufmachen.